Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz! Geholz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale Zeitung bist du immer up to date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 63 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Ja, während unserer Aufnahme draußen die ersten Schneeflocken runterwirbeln lässt und die Winterpause so gut wie da ist eigentlich, Jürgen,
ja,
möchten wir verkünden, dass das heute unsere letzte reguläre Folge ist im Jahr 2024. Regulär deswegen, Jürgen, weil wir uns noch ein bisschen was ausgedacht haben.
Was ja, aber da verraten wir natürlich jetzt noch nichts.
Genau, natürlich.
Es ist eigentlich jetzt nichts Besonderes, aber wir denken ist beide, Tradition. Es wird sehr witzig sein.
Genau.
Also das Special ist Tradition.
Ja.
Aber was wir davor haben, wird bestimmt ganz interessant sein und hatten wir in der Form auch noch nicht gemacht.
Ja.
Aber macht Laune.
Es muss auch noch klappen.
Ja, genau.
Also weint nicht zu sehr, nach der heutigen Folge gibt es noch eine vor Weihnachten und dann machen wir etwas Winterpause.
Ja, haben wir uns verdient und die Jungs, die auf dem Fußballplatz waren oder immer noch ran müssen, natürlich auch.
Genau. Mit ran müssen ist ein gutes Stichwort, weil wir haben, ich sage jetzt nicht Konkurrenz bekommen, sondern wir haben eine Ergänzung des Podcast-Lebens im Landkreis Bad Kissingen gewonnen, der uns alle wohlbekannte Fußballer Konstantin Papadopoulos.
Unser treuer Hörer der ersten Stunde, genau. Der ersten Minute wahrscheinlich
ja.
Sogar.
Man kennt ihn ja als introvertierten, schüchternen Typ, der genau. Ungern spricht.
Ja, genau.
Hat er zusammen mit seinem Kumpel Tino Groß einen Podcast, wir sind freundlich erwähnt worden, der Podcast nennt sich Konstantino.
Bewerben wir natürlich sehr gerne.
Total.
Und ich finde es total gut, dass du mir erstmal gesagt hast, dass es ein Tino Groß ist, weil ja. Ich glaube, in der ganzen ersten Premierenfolge, die ich auch angehört habe, fällt der Name überhaupt nicht. Aber der Kunde geht wahrscheinlich davon aus, die muss man eh beide kennen.
Genau.
Ich kannte tatsächlich nur den Conny, aber dafür habe ich ja dich an meiner Seite.
So sieht's aus. Also hört da mal rein. Sehr lustig. In der ersten Folge ging es eigentlich nicht um Fußball. Er hat auch gesagt, es soll nicht so viel um Fußball gehen. Das überlassen sie uns. Und genau, also amüsant, wer den Conny kennt, kann sich das sicherlich vorstellen.
Genau.
Genau. Aber wir haben auch eine Rückmeldung bekommen vom Garitzer Trainer, vom Michel Nöth.
Ja.
Und das habe ich nicht gewusst. Der war wohl mal als Fußballer in Kleinrinderfeld, also beim TSV Kleinrinderfeld, aktiv. Ist wohl schon ein bisschen her.
Kleiner Dorfverein, der laut Michel sogar schon mal Bayernliga gespielt hat, schon wegen länger her.
Mhm.
Und da hat der Michel aufmerksam unser letztes Histörchen gehört, oder unser vorletztes,
ja.
Glaube ich, war's. Dass dann eben, da hat Peter Baldassar eben erzählt, Bekannter aus Lengfeld, hat dann eben, oder er hat dann eben gelesen, dass das Derby Lengfeld gegen Kleinrinderfeld, dass es da halt heiß herging und schon vorher, jeder wusste, oh weh, oh weh, ne, bei dem Spiel, da kann es krachen. Und dann gab es wohl auch verschiedene Platzverweise und so weiter.
Ja.
Aber der Michel wollte jetzt eben eine Lanze brechen für den TSV Kleinrinderfeld, weil er das einfach für einen sehr coolen
Verein. Er hat gesagt, das ist ein super Verein, die aus wenig viel gemacht haben.
Genau.
Die wohl ein frenetisches Publikum haben, ja, aber das auch auf eine Art oder eine positive Art und Weise die Spieler wohl auch beflügelt. Also er hat gesagt, das macht total viel Spaß, da zu spielen. Und er wollte das nicht ganz so stehen lassen, wie da der TSV Kleinrinderfeld kritisiert wurde von einem Betreuer von Lengfeld. Und der Peter hat dann noch so ein bisschen in die gleiche Bresche geschlagen. Ist ja immer so, ich sage jetzt mal subjektiv, die Wahrnehmung.
Ja.
Die einen sehen so, die anderen so. Wenn die Spieler sich da wohlfühlen und wenn Stimmung auf dem Platz ist, why not?
Wenn ich ein gescheit daherrede, Alex, das ist quasi die Dialektik des Fußballs, These, Antithese, Synthese.
Aber Synthese hat jetzt mehr was mit meinem Beruf zu tun.
Ne? Ja. Okay, nächster Punkt. Nächster
genau.
Punkt.
Ja.
Wir haben ja noch weitere Personalien.
So sieht's aus. In Großbadorf gab es einen überraschenden Trainerrücktritt.
Sehr überraschend. Ne? Also Mario Schindler ist zurückgetreten, aus privaten Gründen. Mhm. Das ist die offizielle Verlautbarung. Ich weiß nicht, warum. Also, ja, klar, privat. Aber was jetzt privat ist und wie auch immer,
ja,
keine Ahnung. Bedauere ich sehr, weil ich von dem Mario sehr viel halte und halte den für einen wirklich tollen Trainer. Ja, wird den Großbadorfern wehtun. Hatten jetzt ja bis zur Winterpause so eine Interimslösung mit dem Manuel Leicht. Mhm. Aber der wollte das tatsächlich wohl auch nur bis, oder will es nur bis zur Winterpause machen. Landesliga spielt ja noch ein wenig. Und von daher wird man da auch gespannt sein, wie das dann im neuen Jahr sich darstellt. Aber eben ohne Mario Schindler, ob der dann wieder auf dem Trainermarkt dann ist im Frühjahr, wird man sehen.
Kann man nur befürworten. Ich habe am Wochenende mit ein paar Leuten geredet. Also der Trainermarkt ist momentan ein echtes Problem.
Ja.
Es gibt keine Trainer mehr.
Also, ja, absolut.
Ne? Aber gut, anderes Thema. Können wir vielleicht irgendwann mal später tiefer drauf eingehen. Unser Oberstreuer Johannes Geis, der jetzt vom ruhmreichen 1. FC Nürnberg zum Drittligisten Unterhaching gewechselt ist, hat getroffen im Pokal.
Ja, jetzt ist er eben ja nach Unterhaching, wenn er noch ein, zwei Jahre wartet, vielleicht kann er dann doch mal einen Trainer in der Rhön machen, wenn es das jemand bezahlen kann.
Ja,
ja, genau, hat im Pokal getroffen. Hachinger haben bei den Löwen im Grünwalder Stadion gewonnen. Keine Ahnung, ist es jetzt, war das Viertelfinale, glaube ich, oder sind wir jetzt im Halbfinale?
Nachdem nicht so genau
verfolgt. Genau, unsere Vereine raus sind, habe ich das nichts mehr so auf dem Schirm. Ja, aber irgendwie alles so ein bisschen klammheimlich, ne? War er beim Club weg, dann Haching.
Ja.
Ja. Also die Chancen steigen, dass wir dann doch mal hier in unserem Podcast bekommen. Ich sehe das erstmal positiv.
Auf jeden Fall, die Autogrammkarte steht nach wie vor da.
Ja,
die Einladung ist immer noch ausgesprochen. Genau, aber eben, was ich da noch mitgekriegt habe, die 60er, da gibt es jetzt wieder neue Aufbäumversuche. Die wollen jetzt ein neues Stadion bauen mit so einem Förderverein. Also weil das gerade 60 gefallen ist.
Ich kann es nichts mehr hören. Ich kann es nichts mehr hören.
Ja, gut.
Aber vielleicht haben wir dann die Hachinger Eindruck auf den Johannes Geis gemacht, nachdem sie sich in Mösch so souverän durchgesetzt haben im Pokal.
Genau.
Hat der Johannes gedacht, oh, wer 6-0 in Münnerstadt gewinnt oder 5-0.
Genau.
Das muss ein guter Verein sein.
Ja.
Zu dem gehe ich. Na, so wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Ja,
genau.
Mösch ist so oft das Zünglein an der Waage.
Aber es gibt Leute, die noch mehr Tore schießen als der Johannes Geis, der ja eigentlich jetzt nichts mehr so viel Tore schießt.
Ja, der hat eigentlich noch nie so viele geschossen, aber er war immer wichtig.
Du hast eine Rückmeldung bekommen.
Ich habe eine Rückmeldung über Insta bekommen und zwar trifft nicht direkt unseren Kreis Rhön, aber wir hatten ja neulich den Mike Löschner thematisiert, weil er schon so viele Tore jetzt zur Winterpause geschossen hatte.
Ja.
Und wir haben mal so hochgerechnet, wie viele Tore es geben könnte. Aber der hat mir jemand geschrieben, dass der Burhan Bayat in Dürrfeld in der Saison 21-22, es müsste A-Klasse Schweinfurt sein, hat 63 Tore in der ganzen Saison geschossen.
Das ist natürlich ein Knaller.
Ja.
Und als ich den Namen dann gehört habe von dir, musste ich dran denken, ich glaube mit Namen Bayard hat auch vor vielen Jahren mal jemand in Reiterswiesen gespielt.
Mhm.
Also auch ein türkischer Torjäger war das, ein Bayard, ich bin mir fast sicher, der auch der Oberknipser war. Vielleicht ist das dann sogar der Sohn oder irgend sowas oder hat auch mit dem gar nichts zu tun, kann sein. Bayard hieß der nämlich, glaube ich, auch.
Ja.
Also ein Name, der offensichtlich für extreme Torgefährlichkeit steht, aber 63 Tore, das ist ja.
Jetzt stell dir mal vor, du hast so im Schnitt 15 Spiele, jetzt so summa summarum, musst du irgendwie 3,5 Tore pro Spiel im Schnitt schießen.
Ja, 15 Spiele.
15 Spiele,
30.
4.
In der Saison.
Ach so, drei, ja, ich depp. Genau, ich habe nur eine halbe Saison. Richtig, 30, also dann 2, noch was in der ganzen Saison. Ja, Entschuldigung.
Aber witzigerweise, weil du Wittershausen gesagt hast mit dem Mike Löschner, da hatte ich nämlich jetzt tatsächlich einen Anruf bekommen vom Vorsitzenden, vom Jürgen Weigand. Na, wir hatten es ja auch mal thematisiert, na, ob das 16-1 Sieg, ob man da nicht einen Gang rausnehmen können. Und da hat er dann Mike, glaube ich, auch 6 Tore geschossen, 33 Tore. Und ich habe ja gemeint, naja, ich hätte dann vielleicht doch ein bisschen den Gang rausgenommen, um den Gegner nicht so sehr zu demütigen, hat der Jürgen eben erzählt, dass es dann schon Gesprächsthema war beim FC Wittershausen. Aber er wollte mir vor allem auch davon erzählen, der Fluch der guten Tat quasi, dass jetzt der Wittershäuser Spieler, Stürmer natürlich vor allen Dingen jetzt aus den umliegenden Vereinen Angebote bekommen. Das heißt, die sind halt so gut, machen auf sich aufmerksam, was ja total positiv ist. Aber jetzt der FC Wittershausen, jetzt gerade mal seit ein paar Jahren wieder auf der Fußballlandkarte, mit viel Engagement was aufgebaut, muss jetzt Angst haben, all seine besten Leute an andere Vereine zu verlieren. Und das sorgt tatsächlich offensichtlich für so ein bisschen Unruhe. Und jetzt hofft man halt in Wittershausen, dass dann die Jungs sagen, nee, wir bleiben unserem ersten FCW treu und lassen uns da nicht von irgendwelchen Angeboten da locken und hocken dann vielleicht bei irgendeinem, was weiß ich, Kreisklassisten oder Kreisligisten womöglich nur auf der Bank. Fand ich auch eine interessante Aussage dann.
Ja.
Und dann gesagt, das tun wir auch mal hier mit verwerten. Ne? Also ich erwähne es immer, der Fluch der guten Tat. Wer gut ist, sorgt natürlich für Aufmerksamkeit.
Natürlich, das ist ja bei den Amateuren so wie bei den Profis. Ne?
Ja.
Das ist kein Unterschied.
Und wenn du gut bist, spielst du auf einmal
Bundesliga. Brutal. Ja, da war ich echt überrascht. Ich habe das so im Vorfeld gar nicht so mitbekommen.
Ich auch nicht.
Die U19 vom FC 05 Schweinfurt, dass die so stark dabei ist. Die haben, glaube ich, so eine, was ist das, NLZ? Spielen die NLZ-Liga oder sowas haben da gewonnen?
Nee, also die U19 spielt Bayernliga.
Oder Bayernliga. Und als nächstes kommt dann diese DFB-Nachwuchsliga.
Genau.
Also im Prinzip Bundesliga.
Bundesliga muss man in Anführungszeichen stellen. Offiziell heißt es DFB-Nachwuchsliga. Ist aber die höchste Liga in Deutschland. Und gibt es auch verschiedene Gruppen. Das heißt, das sind auch regionale Gruppen. Das heißt jetzt, die U19 von Schweinfurt muss jetzt nicht irgendwie nach Hamburg fahren oder nach Dortmund, sondern das ist schon dann im Normalfall bayernweit oder vielleicht auch Nachbar Hessen oder Thüringen. Aber natürlich höchste Liga, sensationell und vor allem mit insgesamt 6 Leuten aus dem Landkreis Bad Kissingen.
Wahnsinn, ja.
Ja, also super. Der Basti Steuerwald hat mir dann den Namen mal genannt und kannte ich zum Teil gar nicht. Ne? Also von daher bemerkenswert.
Den Namen haben wir jetzt auch nichts gehört. Der Name Schusser ist immer gefallen. Da konnte ich die Verbindung herstellen. Ne?
Das hat man dann damals mit der Jule Beetz ja auch schon mal thematisiert.
Genau,
ne? Und dann, ja, sehr interessant. Also auch dann nochmal Glückwunsch an die U19 nach Schweinfurt. Und eine andere U19 macht auch von sich reden.
Ja, genau, da habe ich jetzt neulich auch schon überlegt. Da habe ich gesagt, die SG Fuchstadt, U19, die ist ja da, die zieht ja einsam ihre Kreise in der BOL. 10 Spiele, 10 Siege oder 9 Siege.
Ja, ich glaube 10, ne? Haben jetzt das Spitzenspiel gegen Freie Turner gewonnen, die davor eben auch alles gewonnen hatten.
Ja.
Fuchstadt gewinnt 2-0, hat jetzt noch ein Spiel vor der Winterpause. Und können aber nicht aufsteigen, im Gegensatz zur U19.
Genau, das habe ich mir dann eben auch gedacht. Ich habe gesagt, rein theoretisch müsste danach ja die Landesliga kommen, aber das geht nicht, ne? Nach BOL kommt Landesliga.
Doch, du hast recht, die Landesliga kommt. Ich habe dann ja mit dem Ronny Kellermann, mit dem Trainer der SG Fuchstadt, telefoniert und er hat gesagt, weil es eine SG ist, nur eigenständige Vereine dürfen aufsteigen.
Okay.
Das könnte also sein, dass die Freien Turner vielleicht Zweiter oder Dritter werden, aber die ersten beiden sind SGs, dann würden die Freien Turner nachrücken, weil sie ein eigenständiger Verein sind und keine Spielgemeinschaft. Sehr tricky, wusste ich auch nicht.
Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Nun gut, aber dafür gibt es Regularien. Und für die Regularien sind bei uns der DFB und der BFV zuständig.
Ja.
Und ich war am Wochenende in Waldberg beim DFB-Sonderehrentag. Okay.
Hast du Peter Baldasser getroffen?
Peter Baldasser natürlich getroffen,
genau,
ganz klar.
Der war für uns dienstlich vor Ort.
Und relativ unspektakulär sind eher Leute geehrt worden, die viele Jahre was gemacht haben im Fußball, im Umfeld, ehrenamtlich und sowas. War eine schöne Veranstaltung.
Unspektakulär, aber wichtig.
Auf jeden Fall wichtig. Es war auch wirklich schön gemacht. Der Rainer Lochmüller hat es gut moderiert. Mhm. André Nagelsmann war da. Dann Jürgen Pfau heißt er, glaube ich, vom BV-Bezirksverband. Und
ist
jede Menge Leute.
Bezirksvorsitzender.
Entschuldigung.
So viel Zeit muss
ich
sein.
Ich hab's jetzt nicht so mit den ganzen Funktionären. war eine schöne Veranstaltung. Die Leute sind schön geehrt worden. Gute Sache, gab gutes Essen. Ich sag mal, die für mich wichtigste Information, die dann so im Umfeld rauskam, beziehungsweise im Nachgang auch nochmal so vom Rainer Lochmüller bestätigt worden ist, er bleibt noch Kreisvorsitzender vom BFV bis 2026, bis die turnusmäßige nächste Wahl ist.
Ich habe es mittlerweile auch dann schriftlich vom Rainer selbst bekommen. Eine große Überraschung für mich, ne? Nachdem der Rainer wirklich mit langem Vorlauf seinen Rücktritt angekündigt hatte. Es hat sich wohl niemand gefunden. Ne? Weil ich glaube, der Rainer wäre der Erste, der sagt, wenn es einen Nachfolger gäbe, der sagt, okay, perfekt.
Bestimmt.
Na,
bestimmt.
Aber gibt es wohl nicht.
Ja, zweischneidiges Schwert. Ne? Also natürlich braucht man so Leute, gerade so jemand, der ist ja, glaube ich, überhaupt nicht ersetzbar, der Rainer Lochmüller, was der alles macht. Also der lebt diese Rolle komplett aus. Und ich denke, wenn das jemand Nachgang macht, dann muss es auf 2-3 Schultern verteilt werden, was der alleine
stimmt.
Womöglich,
ja.
Ne? Aber wurde auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt, dass man sich doch gerne da auch einbringen kann. als Kreisvorsitzender und dass das gar nicht so, das muss ich jetzt aufpassen, er ist ja noch Ehrenamtsbeauftragter. Genau, und dafür wurde auch nochmal quasi gesucht und ja, wurde auch angepriesen. Ich bin da vorsichtig mit einer Meinung.
Ich musste jetzt gerade dran denken, gerade bei den Sportvereinen war das ja auch früher der Vorsitzende, ne? Und da ist alles zusammengelaufen und
klar.
Und mittlerweile gibt es ganz viele Vereine, die auf gleichberechtigte Vorsitzende bauen, was ich sehr, sehr gut finde und die viel bessere Lösung, weil wenn da mal von drei Leuten mal einer ausscheidet, ist es einfacher, jemanden mit ins Boot zu holen, als wenn du dann diese Lichtfigur, diese Lichtgestalt oben hast und die ersetzen musst. Vielleicht sollte man, was du sagst, so irgendwie zwei oder drei gleichberechtigte Vorsitzende, die sich halt dann gewisse Arbeitsschritte teilen, um das eben halt, wie du das sagst, auf mehrere Schultern zu verteilen. Und dann ist, glaube ich, dann auch der Sprung für sich zu sagen, ich mache das mal nicht so groß.
Ja, das stimmt, weil ich meine, ganz ehrlich, diese ganzen Veranstaltungen, die du da im Sommer auch hast, wo dann silberner Raute, goldener Raute, was auch immer irgendwie verliehen wird und sowas, das ist ja jedes Wochenende was.
Und da kannst du sagen, okay, na, wechseln wir sich ab, da habe ich Zeit, dann das nächste Mal machst du, wie auch immer.
Oder der eine macht, was weiß ich, die mit dem Neustadt-Nummernschild, die andere mit dem Kissinger-Nummernschild, sowas in der Art. Ne?
Aber ja, vielleicht eine Anregung.
Ja, vielleicht.
Auf dieser Funktionärsebene.
Genau. Gut, und du hast mir noch was aufgeschrieben, Hallenfußball. Ich weiß nicht genau, was du willst.
Naja, wir haben ja jetzt ja bald unser Weihnachtsspecial. Da haben wir natürlich auch unser Intro und da ist einfach der Aufruf, macht ihr bei irgendwelchen Hallenturnieren mit? Gibt's Hallenturniere? Wo? Wann? Teilt uns das nochmal auf unseren Kanälen mit. Dann können wir das gerne auch nochmal bewerben Sendung, in der Folge vor Weihnachten. Weil, ja, ich weiß, dass jetzt in Hammelburg die Juniorenfußballturnierserie ansteht. Dann ist wohl Anfang Januar ein großes Turnier geplant auf U13-Ebene, wo dann die U13 der SG Langendorf mitmacht. Vom Florian Rödlein, die Truppe. Da kommt, glaube ich, sogar Kickers Offenbach.
Okay.
Also richtig gute Vereine. Und vielleicht gibt es ja noch andere Hallenfußballperlen, von denen wir nichts wissen, wo wir aber gerne anpreisen.
Ganz sicher viele andere, weil schon allein in meiner Funktion als Jugendleiter kriege ich beinahe täglich momentan Einladungen für irgendwelche Turniere im Landkreis. Aber das sind alles Juniorenturniere. Ne?
Macht ja nichts.
Die Mädels, die werden eingeladen bis nach Mümbris und nach Aschaffenburg.
Man kann da durchaus mal... sonst werden wir nicht so viel für unser Intro beim nächsten Mal haben, weil der Fußball mehr oder weniger ruht. Aber dann kann man ja dann da so ein bisschen einen kleinen Werbeblock schalten, was an Hallenfußballturnieren ansteht. Und dann sind wir selber auch ein wenig schlauer.
Genau, und wie gesagt, wenn ihr das auf Instagram bewerbt oder sowas, markiert uns. Wir haben ja einen Instagram-Account, wer es nicht weiß, du holst, markieren und dann sehen wir das und dann können wir es teilen. Dann kriegt ihr noch ein bisschen größere Aufmerksamkeit. So, das war ein kleiner Angebot als Werbeblock, bevor wir jetzt gleich in unser Gespräch starten, weil heute haben wir einen Gast. Wir haben vorhin schon über viele Tore gesprochen und dieser Gast, der ist in letzter Zeit auch er ist generell immer torgefährlich, aber in letzter Zeit besonders aufgeblüht. Und zwar freuen wir uns, dass heute der Spielertrainer vom SV Aura da ist, Enrico Ott.
Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
So, servus Enrico. Schön, dass du bei dem furchtbaren Wetter zu uns ins Studio gefunden hast. Wir freuen uns.
Ja, danke.
Natürlich auch für dich, du bist langjähriger Fußballer, Fußballtrainer mittlerweile. Ohne Eckle geht überhaupt nichts zum Aufwärmen, deswegen auch für dich das Fragen-Eckle, was der Jürgen mal startet.
Genau, das ist eine Frage, die du geschickt hattest, aber die ich gerne stelle, weil ich darf die stellen, weil ich habe Zeit meines Lebens, Fußballerlebens, drei Trainer aus Ramstal gehabt. Ich dürfte die stellen. Schwarze Maus oder Schörlich?
Also nach dem Fußball ist Schwarze Maus so angesagt. Das ist schon eine gute Tradition. In Ramstal vor allem war es schon immer so. Wenn es mal entspannt ist und nichts mit Fußball zu tun hat, dann gern die Schörlich.
für unsere vielleicht nicht wissenden wenigen, was ist ein Schwarze Maß?
Schwarze Maß ist, in Ramsdal ist es Bacardi und Cola meistens gewesen. Inzwischen hat sich's auch ein bisschen gedreht. Da gibt's jetzt den einen oder anderen Asbach-Trinker und Havanna-Trinker. Aber ursprünglich war's mal Bacardi-Cola.
Und Schöllig ist natürlich Weinscholle.
Weinscholle, selbstverständlich. Schöllig,
ja. Ja, genau. Kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Es passen natürlich für ein Weindorf, wenn wir schon dabei sind, Wein oder Bier?
Tatsächlich bin ich eher Team Wein. Bin da ja in Ramsdal mit aufgewachsen. Ich mag die Weinfeste, so entspannt in der Sonne sitzen, Weinchen trinken. Das geht immer. Und Bierchen ist es ab und zu auch mal, aber eigentlich eher Team Wein.
Und dann noch tiefer gehen, Silvaner oder Bacchus?
Team Silvaner.
Team Silvaner.
Ja, gleich mal Werbung machen. Der Silvaner vom Balllauf ist sehr, sehr gut.
Okay. Gut, dann haben wir den nächsten Sponsor jetzt auch schon wieder eingefügt.
Alex und ich haben ja auch vorgenommen, wegen über Fußball zu reden.
Was soll's denn meinen nach dem Anfang, ne?
Einfach mal so Mitte Nei, Niklas Füllkrug oder Tim Kleindienst?
Ich bin tatsächlich eher Fan von Niklas Füllkrug. Ich finde, der macht das als Wandspieler extrem gut. Hat da eine ganz, ganz unbequeme Spielart, weil es sehr körperlich ist, kriegt teilweise ganz schwierige Bälle zum Festmachen, irgendwie Hüft hoch, Knie hoch und macht die stark fest. Tim Kleindienst finde ich super Kopfballspieler, aber ja, ist ja gerade erst so ein bisschen in Mode, muss ich noch ein bisschen beweisen. Deswegen sage ich Niklas Füllkrug.
Dein Lieblingsverein, dass wir das gleich mal hier nochmal abchecken?
Bayern München tatsächlich.
Okay.
Mit aufgewachsen.
Also schnell weiter, Alex.
Ja, genau, richtig, ja. Skifahren oder Badeurlaub?
Beides gerne. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es der Skifahrurlaub. Also bin wahnsinnig gern in den Bergen und Skifahren steht eigentlich jedes Jahr auf dem Programm. Auch geboren aus dem SV Ramsdal raus, gibt es da jedes Jahr eine Fahrt der Fußballer gemeinsam nach Sölden. Ja.
Wir haben ja eine fleißige Community, die gerne auch mal Fragen stellt. Und da kam eine Frage von Moritz Wallström, dir bekannt, ein Mitspieler von dir. Kickbase-Sieg oder 3 Punkte mit dem SVA?
Oh, schwierige Frage.
Oh, tatsächlich?
Der Moritz und ich sind in der gleichen Kickbase-Liga, deswegen fragt er wahrscheinlich. Und wenn man da ja einen Spieltag gewinnt, dann reibt man das den anderen natürlich auch unter die Nase. Das macht schon Spaß. Aber am Ende, wenn man selber auf dem Platz steht und gewinnt, dann ist es immer das Schönste. Deswegen 3 Punkte mit dem SVA.
Sehr gut.
Hätte ich jetzt so auch gesagt, sicherheitshalber. Und jetzt natürlich abschließend noch deinen berühmtesten Handykontakt.
Ja, ich kann leider nicht mit einem Fußballer dienen. Mein berühmtester Handykontakt ist ein Malle-Sänger, eher ein Après-Ski-Sänger, nämlich Matti Valentino. Weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt.
Natürlich.
Der ist so bekannt für Hits wie Auf hier auf dem Berg oder Hurra die Gams.
Genau.
Die laufen so, wenn man beim Skifahren ist, laufen die öfter mal. Und die Geschichte dazu ist, dass als er noch ziemlich unbekannt war, hat man sich eben mal in Sölden getroffen und danach...
Den Malle-Menschen triffst du in Sölden?
Ja, der hat dann auch Auftritt.
Ah, okay, ja, nicht beim Skifahren.
In einer Kneipe, in einer Bar und ja, dann ist man so über Instagram in Austausch geblieben und hat dann so das ein oder andere Mal geschrieben und wir sind ja öfter in Sölden und dann ja, ist man irgendwie im Kontakt geblieben.
Also du bist nicht nur in Sölden zum Skifahren?
Ab und zu auch zu anderen Dingen.
So, also jetzt haben wir uns mit extrem vielen Fragen für dieses Mal warm gelaufen. Ich hoffe, du bist auch warm, weil jetzt wollen wir natürlich mal ein bisschen ins Eingemachte gehen mit dir. Aber keine Sorge, es wird nicht so dramatisch. Einer der Anlässe war, warum wir dich natürlich eingeladen haben, ich habe dir neulich aus dem Kisalis raus nachts noch geschrieben, dass bei dir irgendwie der Knoten anscheinend momentan geplatzt ist und du da dieses Spiel, ich sage jetzt noch, ich will es ja nicht vorwegnehmen, dieses eine Spiel, also sehr viele Tore geschossen hast. Aktuell bist du mit 21 Toren der Führende der Torjägerliste in der Kreisklasse Rhön, knapp vorm Jonas Kirchner aus Wolbach. Wie viel Geld würdest du setzen, wenn du am Ende der Saison die Torjägerkanone der Heimatzeitung gewinnen würdest? Oder so muss man es stellen.
Schwierig. Also ich glaube, der Jonas Kirchner ist schon auch echt ein guter Scorer und hat er gut vorgelegt. Bei mir war es ja eigentlich am Anfang des Jahres so, dass ich gar nicht so gut getroffen habe. Die Chancen waren zwar da, aber die Tore nicht. Und jetzt ist so ein bisschen der Knoten geplatzt und jetzt auch dann oft mehrere Tore in einem Spiel gemacht, was mich so ein bisschen aufholen lassen hat oder überholen lassen hat sogar. Das heißt, ich glaube, Jonas ist der konstantere Treffer. Aber am Ende des Tages muss man auch mit Selbstvertrauen rangehen. Deswegen sage ich, ich hole das und ich würde auch Geld auf mich setzen.
Elias Seufert, hast du im Griff?
Auch schwierig. Sehr, sehr guter Kicker. Also er ist jetzt am Wochenende gegen Ramstad auch mitbekommen, auch wieder getroffen. Also auch extrem guter Stürmer, muss man wirklich sagen. Ja.
Wie viel würde die Auszeichnung bedeuten, wenn du die vom Jürgen erhalten würdest, die Torjägerkanone? Hast du die schon mal gekriegt?
Noch nie.
Noch nie?
Noch nie. Na, ich bin ja eigentlich gar nicht so lange Stürmer. Ich habe ja sehr lange im Mittelfeld gespielt. Das heißt, das ein oder andere Tor ist schon mal runtergefallen, aber noch nicht so in dem Ausmaß. Deswegen, das wäre natürlich schon mal eine coole Sache, das zu gewinnen.
Hättest du schon Platz reserviert irgendwo?
Findet sich bestimmt. Okay. Ein cooles Plätzchen. Ja, aber darüber habe ich jetzt wirklich noch nicht nachgedacht.
Kurioserweise hast du in der letzten Saison, das war noch, jetzt muss ich überlegen, das war noch die Kreisliga-Saison, ne? Ja, genau. Hattest du auch 21 Tore? Am Ende der Saison, ne, was du jetzt quasi hast, kannst du eine Niederlage besser verkraften, wenn du selber getroffen hast, oder denkst du dir, lieber gewonnen und aufs Tor verzichtet?
Ja, definitiv lieber gewonnen als aufs Tor verzichtet. Vor allem als Trainer ist es nochmal, man erlebt die Dinge nochmal mehr in Extremen. Also Niederlagen tun mehr weh, Siege fühlen sich besser an. Deswegen würde ich immer gerne auf das eigene Tor verzichten für einen Dreier.
Jetzt muss ich ganz kurz die Zahlen, damit ich es nicht verdrehe. Also ich habe mir die Tabelle nochmal angeguckt von der Kreisklasse momentan. Man kann ja schon sagen, der SV Aura ist eine Tormaschine. In beiden Seiten aber auch, ne? Also 70 zu 31 Tore. Also wo ihr seid oder wo ihr aufläuft, egal daheim oder auswärts, irgendwie wird es spektakulär. Woran liegt es heuer?
Ja, wir müssen unseren Fans ja was bieten, also okay. Die zahlen der Eintritt. Nee. Also für Tore offensiv ist Aura, glaube ich, schon immer gut gewesen, auch bevor ich dort war oder dort Stürmer war. Defensiv haben wir auch im letztes Jahr in der Kreisliga schon ein Thema gehabt, dass wir zu viele Gegentore bekommen haben. In der Kreisklasse ist es tatsächlich so, dass wir es jetzt im Laufe der Hinrunde ganz gut in den Griff bekommen haben. Also wenn man die Anfangsspiele sieht, da hat es doch noch mehr Gegentore gegeben und jetzt in letzter Zeit dann doch auch mal zu null oder ein Gegentor. Das heißt, es entwickelt sich, aber ja, es ist auf jeden Fall immer spektakulär in Aura, das stimmt.
War das mit einem taktischen Wechsel vielleicht sogar verbunden, dass du sagst, okay, am Anfang zu viel Gegentore, wir haben da was anderes gemacht, spielen jetzt Dreierkette statt Viererkette oder irgendwas in der Richtung?
Vom System her sind wir gleich geblieben. Ich glaube, der Hauptfaktor war, dass wir einfach eine eingespielte Kette inzwischen haben. Also letztes Jahr dann häufig auch verletzungsbedingt wechseln müssen. Wir haben ja die ganze Rückrunde auf unseren Kapitän, auf den Dominik Raser verzichtet. Der ist wieder an Bord und haben jetzt da einfach eine Kette, die sich auch über die Hinrunde eingespielt hat und auch konstant da ist und zum Glück mal von Verletzungen befreit ist. Das heißt, wir können sie jede Woche gleich aufs Feld schicken und dann spielt sich natürlich sowas auch besser ein.
Du bist ja jetzt beim SV Aura zusammen mit dem Thomas Lutz, bildest du das Trainer-Duo. Findest du, dass der Thomas dich nochmal als Spieler oder vielleicht auch als Stürmer nochmal besser gemacht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also Thomas ist wahnsinnig erfahrener Trainer, auch kommunikativ, zwischenmenschlich, einfach sehr, sehr angenehm, weiß genau, in welchen Situationen man die Leute wie kitzeln kann und wie anpacken muss. Und auch die Trainings von ihm sind ganz anders, als ich das bisher kannte. Aber inhaltlich extrem gut und hat auf jeden Fall, würde ich sagen, Thomas bringt so gut wie jeden Spieler weiter, den er trainiert.
Darfst du verraten, was anders ist? Wenn du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung.
Na klar, also bei Thomas ist jedes Training, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er sie improvisiert oder ob das vorher so zurechtgelegt ist. Ich traue ihm zu, dass er das improvisiert, aber er geht mit einem Grundgedanken in ein Training. Das heißt, Zweikampfführung, tiefe Bälle verteidigen, was auch immer. Und beginnt eine Übung und stellt dann im Laufe der Übung fest, okay, da müssen wir dann arbeiten und entwickelt so ein Training aus einer Übung oder aus einer Beobachtung heraus. Und das finde ich schon ist eine Fähigkeit, die ich bislang selten gesehen habe zumindest.
Ja. Wie ist denn generell so die Aufgabenverteilung bei euch? Hat sich da vielleicht auch durch den Abstieg nochmal irgendwas verändert?
Nein, jetzt nicht zwingend durch den Abstieg. Wir teilen es eigentlich fast alles auf. Also er übernimmt ein Training, ich übernehme das andere in der Woche. Ich hab's ganz gerne, auch mal zu einem Training zu gehen und einfach nur Spieler zu sein. Na, Fußballschuhe an, 2 Stunden kicken und dann also sich gar nicht sich groß Gedanken machen über Zeit, Aufbau der nächsten Übung, funktioniert das gerade so. Das ist auch mal ganz schön. Und ansonsten Aufstellung, Kader, das machen wir immer gemeinsam. Und so generell taktische Ausrichtung natürlich auch. Ne? Da tauscht man sich aus, spricht dann miteinander.
Im Spiel selber darfst du dann auch nur Spieler sein?
Wir versuchen es weitestgehend. Natürlich, wenn mir jetzt im Spiel was auffällt, was ich gern verändern würde, dann tauschen wir uns da auch aus. Aber in der Regel haben wir das so gehandhabt, dass ich Spieler bin. Wir tauschen uns nach der Halbzeit, also nach der Halbzeitansprache an die Mannschaft, bleibe ich in der Kabine und wir tauschen uns dann ganz kurz über mögliche Wechsel, mögliche Handlungsalternativen aus und das funktioniert so eigentlich ganz gut, aber es kommt schon auch häufiger vor, dass der Thomas mal einen Wechsel vornimmt, von dem ich nichts wusste, unter anderem auch, wenn er dann mich mal kommt auch vor.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr wollt den Zuschauern was bieten mit eurem offensiven Spiel. Das Defensive, okay, aber das Offensive auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal einen, ich sag mal, kleinen Shitstorm erlebt wegen dem SV Aura damals bei einem Relegationsspiel hier im Landkreis. Sind die Aura-Fans wirklich so fanatisch, dass die so mit vollem Herzblut hinter dem SVA stehen?
Kommt drauf an, wen du triffst. Okay. Also es gibt schon ein paar, die leben einfach für den Verein und deswegen, ich kann mich an die Situation auch noch erinnern. Ich glaube, da standen wir sogar beim Spiel nebeneinander.
Genau.
Da sind manche einfach mit Herzblut dabei und dann kommen solche Reaktionen auch mal. Aber im Grunde ist das Fanumfeld beim SV Aura super angenehm, auch nie negativ. Also es waren ja durchaus auch schlechtere Phasen in der Saison letztes Jahr dabei. Da kam kein negatives Wort und wirklich alles sehr entspannt, sehr gutes Zuschauerumfeld.
Beruflich nur mal ganz kurz Außenschweif zu machen, bist du ja in Schweinfurt im Personal oder als Personalmanager tätig. Gibt momentan sicherlich angenehmere Aufgaben, nehme ich mal an.
Ja, also die wirtschaftliche Lage, ich glaube, das trifft sehr, sehr viele Unternehmen aktuell. Habe das große Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo das Ganze sehr pragmatisch gelöst wird und sehr, sehr sozialverträglich. Das heißt, ich muss zum Glück keine Gespräche mit Leuten führen und denen dann erzählen, dass sie jetzt bitte die Firma verlassen. Das ist schön, aber natürlich grundsätzlich ist es immer angenehmer, in positiven oder in guten Phasen zu arbeiten.
Wir haben jetzt schon ganz viel über die aktuelle Saison gesprochen, wollen aber jetzt tatsächlich noch mehr in die Tiefe gehen und beginnen bei dem verlorenen Relegationsspiel in Elvershausen. Ich war auch vor Ort. Tolle Kulisse, ich glaube 1700, 1800 Zuschauer.
Das war das einzige Spiel, wo ich nicht war.
Ja, Amateur, ja. Egal.
Tut mir leid.
Verlierst gegen Garitz, man muss auch sagen, verdient verloren, fand ich. Wie lange hat das euch in den Schuhen gesteckt, dem Verein?
Ich glaube allen, mir, wie den Fans, wie den Spielern sehr lange. Also ich glaube, das war mit einer der bittersten Niederlagen im Laufe meiner Fußballerlaufbahn. Zum Relegationsspiel kannst du immer verlieren. Aber die Art und Weise hat uns extrem geärgert, weil wir eigentlich selbstbewusst waren, aber dann keine gute Leistung auf den Platz gebracht haben. Und wie du schon gesagt hast, Garitz hat es verdient gewonnen. Der Meinung bin ich auch. Und das hat schon für ein paar unruhige Nächte danach gesorgt. Also die Hoffnung, die wir hatten, war natürlich mit ein bisschen Abstand so einen jetzt erst recht Effekt zu erzielen, der ja durchaus auch kam jetzt in der Hinrunde. Aber das hat schon wehgetan, ja, definitiv.
Darf ich da nochmal ganz kurz einhacken? Mit dem Michel Nöth hatte ich ja in letzter Zeit immer ein bisschen Kontakt, haben wir im Intro thematisiert. Und er hat mir geschrieben, dass er dich bei dem Relegationsspiel als wahren Sportsmann kennengelernt hat und hat dich da wirklich gelobt. Hat genau gesagt, um was es speziell ging. Gab es irgendwas Besonderes in dem Spiel? Oder einfach, dass du so, wie du es gerade eben gesagt hast, dass du es einfach realistisch eingeschätzt hast, dass gerade jetzt in dem Spiel einfach besser war?
Ich kann mich jetzt an keine besondere Fairplay-Aktion von mir erinnern. Also wir sind nachher in die Jubeltraube von Garitz ganz kurz einmal Thomas und ich rüber und haben Glückwünsche ausgerichtet, aber das war jetzt dann so der einzige Kontakt. Aber für mich war es jetzt auch kein unfaires Spiel oder ein besonders hitziges Spiel. Von daher, ja, alles gut. Ja.
es ist ja wirklich bemerkenswert und es über viel, schon immer in Aura, da gibt's jetzt nicht eine Spielerflucht nach so einer Enttäuschung. Die bleiben ihrem Verein treu. Es gibt nur ganz wenig Fluktuation in der Richtung. Du willst es dann besser machen in der Kreisklasse und dann verlierst du zum Auftakt 2-5 gegen Westheim im ersten Saisonspiel, wo du doch vieles besser machen willst. Bist du dann da? Seid ihr dann als Trainerteam schon irgendwie nervös geworden? Gedacht im falschen Film? Oder hat er das auch Gründe eventuell dann eben personeller Natur? Weißt du das noch? Schon ein bisschen jetzt her, ein halbes Jahr?
Personeller Natur würde ich nicht sagen. Es war eher so, dass es einfach eine schlechte Leistung war. Also sehr defensiv, sehr naiv agiert an dem Tag. Und es passiert wirklich selten, dass wir auch mal laut werden. Aber nach dem Spiel ist es passiert. Vielleicht war es im Nachgang der Weckruf, den es gebraucht hat, dass man eben sich jetzt nicht auf dem Fakt, dass man eine Liga tiefer spielt, ausruhen kann, sondern dass man weiterarbeiten muss. Ja, und ich glaube, diese Niederlage rückblickend war wirklich auch so der Initiator für die Serie, die dann im Nachgang kam.
Das Rückspiel wurde auch schon gespielt. Weißt du, wie es ausging?
6-7-1.
7-1, ja, tatsächlich. Ja. Hat es noch mitgeschwungen, dass ihr dann das Hinspiel so hoch verloren habt und dann sagt, okay, jetzt da haben wir erst recht, was gut zu machen?
Ja, definitiv. Wir haben das die ganze Woche, war das unser Narrativ, dass da eine Rechnung offen ist. Es war ja dann bis zu dem Zeitpunkt die einzige Mannschaft in der Liga, gegen die wir verloren hatten. Und dafür wollten wir uns revanchieren. Und ich glaube, es stand in dem Spiel schon zur Halbzeit 6-0. Also die Mannschaft hat die Botschaft verstanden und hat das perfekt umgesetzt.
Ja. Kritikpunkt von mir an der bisherigen Saison, Anfang und Ende könnt ihr nicht. Also das heißt, Anfang habt ihr in den Sand gesetzt, das letzte Spiel letzte vor kurzem gegen Obertulba auch in den Sand gesetzt, weil?
Verdient verloren. Auf jeden Fall. Obertulba war sehr griffig, sehr aggressiv in den Zweikämpfen und hat aus meiner Sicht das Spiel auch verdient gewonnen. Mit ein bisschen Glück finden wir in das Spiel schon auch rein. Also es gab 3 Pfostentreffer oder Lattentreffer von uns. Aber ja, ich würde sagen, es war ein ansehnliches Spiel für die Zuschauer, ging hin und her und am Ende aber mit Obertulba den verdienten Sieger.
Komm. Ich habe die auch in der Relegation gesehen. Die haben ja gegen Abstieg gespielt und fand die damals eigentlich auch schon eine gute Truppe. Das heißt, ja, die können eigentlich vielleicht mehr, als sie sonst immer gezeigt haben. Ne? Und anscheinend gegen euch waren sie einfach mal am Level.
Absolut, haben gute Fußballer. Haben jetzt im Moment auch eine kleine Serie, glaube ich. Haben jetzt auch keine Verletzungen gerade, wenn ich das so richtig überblicke. Ja, das haben sie gezeigt am Wochenende, dass sie durchaus auch Fußball spielen können.
Und ist da nicht auch der Felix, der Sohn vom Thomas, in Obertulba?
Ja, stimmt, genau.
Pascal, ist er noch Trainer? Oder
ich glaube, ja. Spieler? Ich glaube, ja, ne? Spielertrainer. Er spielte auf der 6 auch, hat auch am Wochenende
mitgespielt. Gut, das ist halt das Pech, ne, wenn du gegen deinen Sohn noch spielen musst. Ne, da ist noch mal ein bisschen mehr Euphorie und Engagement vielleicht da.
Auf jeden Fall. Ich denke, das dürfte sich der Thomas auch anhören im Nachhinein.
Wahrscheinlich, ja.
Zu den hohen Siegen hat er 8-2-Sieg über deinen Heimatverein Ramstal gehört, mit 6 Toren von dir. Kannst du mal so mit ein paar Worten sagen, wie das im Spiel war, nach dem Spiel? Stelle ich mir schon irgendwie komisch vor. Vielleicht, man weiß gar nicht, man muss sich freuen, man ist Stürmer, aber so richtig freue ich es irgendwie ablöd, weil das dann die Kumpels sind. War das so für dich nicht so einfach?
Ja, das trifft es ganz gut. Also ich glaube, das war für viele Leute einfach nur ein ganz normales Fußballspiel, weil Ramstal und Aura keine große sportliche Historie hat. Also solange ich mich zumindest erinnern kann, hat man eigentlich immer in unterschiedlichen Ligen gespielt.
Obwohl es auch dieselbe Verwaltungsgemeinschaft ist.
Genau, man hat die örtliche Nähe und dadurch ist es schon ein Derby. Aber so diese besondere Emotionalität war schon eher für mich da in dem Spiel. Und eigentlich hat's angefangen am Vorabend, da war ich unterwegs mit Ramstalern. Ja, und dann hörst du dir natürlich den ein oder anderen Spruch an, oh, stell dem Enrico mal ein Bier hin, gib dem doch mal einen Schnaps aus. Ne?
Schwarze Maus.
Genau, ja, das war ein bisschen viel, aber so hat's angefangen und dann habe ich schon gemerkt am Morgen vom Spiel, dass Nervosität da ist, dass das jetzt kein Spiel wie jede Woche ist. Und im Spiel selbst hat sich dann am Anfang sehr, sehr normal angefühlt. Man konnte das ganz gut ausschalten. Ich habe mich auch erwischt bei dem 1-0 vom Simon Kessler, dass ich selbst so einen kurzen Jubelschrei losgelassen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass das halbe Ramstaller Dorf hinter mir steht. Das sollte ich vielleicht lassen. Und dann war es einer dieser Tage, die man schwer erklären kann. Also plötzlich hat alles funktioniert. Es waren 6 Abschlüsse, 6 Treffer. Das ist auch nicht immer so. Also es gibt Tage, da schießt du 10-mal aufs Tor und kriegst den Ball nicht ins Netz. Und an dem Tag hat halt einfach alles geklappt. Man spielt es dann zu Ende und so diese Realisierung, was da jetzt wirklich passiert ist, ist erst nach dem Spiel dann der Fall. Ja.
Du hast mir dann noch geschrieben, dass ihr an dem gleichen Abend, dass ihr noch unterwegs seid in Aura. Also es wurde anscheinend schon noch gefeiert, aber offensichtlich auch sind noch ein paar Ramsdaler hängen geblieben.
Ja, das schon. Also es war mir jetzt auch keiner böse im Nachgang. Also die haben alle gesagt, ja, was willst du denn machen? Ja, wir haben dich ja eingeladen. Von daher, mich hat es gefreut, dass noch einige von den Ramsdalern auch mit im Sportheim waren. Und ja, es war ein längerer Abend.
Aber davor war es eigentlich so, als ob du so ein bisschen mit angezogen, also nicht gespielt hast, aber zumindest mit angezogener Handbremse getroffen hast. Also bis dahin waren es, glaube ich, 6 Tore oder so, oder 5. Ja. Und ab da dann fast in jedem Spiel jetzt bis zur Winterpause irgendwie geknipst, mehrfach manchmal, und dann wirklich von 5 Toren auf 22 hochgeschraubt oder 21 hochgeschraubt, ja.
Ja, ja, wie es als Stürmer dann manchmal so ist, ne? Also ich glaube, dass vor dem Ramsdall-Spiel durchaus auch schon die Chancen da waren für das eine oder andere Tor. Ich erinnere mich an ein Spiel in Hammelburg. Das geht am Ende unentschieden aus. Mit ein bisschen mehr Treffsicherheit auf meiner Seite gewinnen wir das Spiel. Ne? Und ja, irgendwie war das dann so der Blockadenlöser, dieses Spiel gegen Ramsdall. Und danach ist es wie von alleine oder funktioniert es von wie alleine.
Aber du hast ja vorhin auch gesagt, du warst ja früher eigentlich eher Mittelfeldspieler. Wann kam denn der Wechsel, dass du wirklich in die vorderste Reihe gegangen bist?
Also ich war früher schon mal Stürmer, damals dann mit meinem Bruder zusammen. Irgendwann ist dieses 4-4-2-Spielsystem so ein bisschen ausgestorben überall und man hat auf einen Stürmer gestellt und dann war mein Bruder der Stürmer und ich bin ins Mittelfeld gegangen. Und die eigentliche Rückkehr in Sturm war tatsächlich dann erst mit dem Wechsel nach Aura.
Der SV Ramsdall ist nicht nur dein Heimatverein, du warst auch in der Vorstandschaft, ne? Oder zumindest in der erweiterten Vorstandschaft, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, in der Vorstandschaft direkt nicht. Ich war mal in dem Organisationsteam um den Saaletal-Marathon mit dabei und so Jugendvorstandschaften, kleinere Dinge.
Genau, okay. Dahin geht nämlich meine Frage. Saaletal-Marathon, da habe ich dich eben auch erlebt in der Organisation. Bist du denn eigentlich mal mitgelaufen auf irgendeiner Strecke?
Ja, das war ja dann immer meine gute Ausrede. Ich kann nicht, weil ich einen Tag hier mit organisieren muss.
Okay. Aber also, du hast doch durchaus eine Läuferfigur. Hat sich nicht mal gereizt, zumindest mal einen Halbmarathon zu laufen? Oder ist das dann gar nicht dein Ding?
Reizen wird's mich definitiv schon auch mal. Der Termin ist ja immer relativ früh im April. Und dadurch fällt es meistens mit einem Fußballwochenende zusammen. Und da an einem Tag einen Halbmarathon und am nächsten Tag 90 Minuten Fußball, das ist dann eher schwierig. Deswegen ist es tatsächlich bislang entweder der Orga oder dem Fußball zum Opfer gefallen, dass es nichts geworden ist. Aber vielleicht ergibt sich's ja mal. Ich würde auch mal mitlaufen auf jeden Fall.
Wir bleiben einfach mal beim Halbmarathon. Welcher deiner Spieler in Aura wäre denn der beste Halbmarathonläufer? Was glaubst du denn?
Da kommen mir direkt 2 in den Kopf. Also der Levin Gessner ist leider aktuell verletzt, aber auch ja muss nicht viel Gewicht rumtragen, aber unglaubliche Schnelligkeit und unglaubliche Ausdauer. Und dann gibt es so Kandidaten wie Luca Raab, Patrick Falkenstein, die haben alle echt gute Ausdauer. Also es ist immer, als Trainer willst du in der Vorbereitung ja vorne weggehen, aber die machen es einem nicht leicht.
Und gibt es jemanden, wo du sagst, bloß nicht? Höchstens Walking.
Da gibt es auch genug.
Musst auch keinen Namen nennen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das fair wäre, da Namen zu nennen, dann kommen sie nicht mehr zum Training.
Es ist schon schlimm genug, dass der Thomas Lötz in der zweiten Mannschaft reingeht und die Freistöße reinhaut.
Ja, das, da ist er auch immer noch ehrgeizig. Ja. Ne?
Ganz das schlimm.
Extrem, ja. Ich glaube, er hat ein Kopfballtor auch gemacht jetzt in der Hinrunde und ich erinnere mich noch an seinen Jubel. Da. Ah ja.
Bei uns? Genau. Oder gegen uns. Ich weiß gar nicht, ob es in Aura im Waldfenster war.
In Aura war das.
In Aura war das, hat er Kopfballtor gemacht.
Genau.
Ja, wo gesagt, wie kann das sein? Aber gut.
Ja. Mhm. Ehrgeiz hat der Mann auf jeden Fall. Das ist beeindruckend in dem Alter.
Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, mit deinem Bruder Sascha nochmal auf dem Fußballplatz zu stehen oder auf dem Tennisplatz?
Oh, sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich eher Tennisplatz. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Sascha nochmal seine alten Knochen auf den Fußballplatz schleppt. Aber er geht gerade sehr in der Rolle als junger Vater auf und genießt die Zeit da. Deswegen, also es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte schon den einen oder anderen Versuch unternommen, ihn da wieder hinzudrücken. Aber ich glaube, er genießt die Zeit und es ist auch vollkommen okay. Und Tennis ist dann vielleicht irgendwann altersgerechter.
Jetzt haben wir ja unsere Community so ein bisschen befragt, ob sie Fragen an dich haben. Hast du ja sicherlich gesehen. Und jetzt hast du natürlich auch das Pech, dass ich ganz viele Arbeitskollegen aus Ramsal habe, wo ich natürlich die Fühler auch noch mal ein bisschen ausgestreckt habe. Und zudem sowieso auch familiär bedingt noch in Ramsal ganz viele Connections habe. Dementsprechend kamen ganz viele Fragen für dich zusammen. Also wir halten uns da komplett raus. Die kamen nicht von uns, die Fragen, die kamen von der Community. Da kam zum Beispiel eine Frage auf, da kann ich jetzt den Autor noch nicht verraten. In welchem Jahr und auf welcher Position hattest du für dich dein persönlich stärkstes Fußballjahr?
Muss ich kurz nachdenken. Also ich glaube, dass tatsächlich also das Aufstiegsjahr 2016, Doppelsturm mit meinem Bruder, waren wir echt unangenehm zu spielen. Ich glaube, dass ich da auch ein ganz gutes Jahr hatte. Ich habe jetzt meine Treffer gar nicht im Kopf, aber...
In welche Liga aufgestiegen?
Das war damals von der Kreisliga in die Bezirksliga.
Ja, genau, das war das. Genau. Ja.
Und tatsächlich glaube ich aber auch, dass ich vergangenes Jahr in der Kreisliga ganz gutes, persönlich jetzt ein ganz gutes Jahr trotz Abstieg gespielt habe. War nicht immer einfach. Als Abstiegskandidat stehst du häufiger tief. Bist dann als alleiniger Stürmer dann auch oft auf dich selbst gestellt und deinem eigenen Glück überlassen. Und ich finde, 21 Tore kann sich da durchaus auch sehen lassen. Deswegen würde ich auch sagen, das war wirklich nicht schlecht. Ja.
Du hast mir irgendwas von einem Jugendspiel erzählt oder aus der Jugend, wo er, glaube ich, auch relativ erfolgreich war mit irgendwie, du, ich weiß gar nicht, wie viel älter ist denn dein Bruder?
4 Jahre.
4 Jahre. Habt ihr mal zusammen Jugend gespielt?
Nee.
Nee. Aber irgendwie hast du mir mal erzählt, dass es eine Saison war, wo irgendwie lange Bälle auf den Enrico und sowas, und da hast du, glaube ich, auch einen Haufen Tore geschossen oder sowas. Ich weiß aber nicht, welches
Jugend also, das war. Wir hatten mal in der A-Jugend eine Saison, da war die Fusion oder die Spielgemeinschaft aus Sulzdal, Aura und Ramsdal. Und in dem Jahr zuvor, muss man wissen, ist Sulzdal Erster geworden und wir Zweiter. Also der Erste und der Zweite spielen plötzlich gemeinsam und ja, das war... eine sehr spaßige Saison, sagen wir es mal so. Also wir haben, glaube ich, ohne auch nur einen Punkt abzugeben, die Meisterschaft geholt am Ende. Und ja, das war durchaus schön.
Das hatte ich doch noch so im Hinterkopf in meinem alten Hirn. Aber unser treuer Hörer und auch ehemaliger Gast, der Bastian Steuerwald, hat eine Frage gestellt, und zwar, ob der Aufstieg in Aura oder in Ramsdal heftiger gefeiert wurde. Oder Aufstieg in Aura... Warst du noch nicht dabei, ne?
War ich noch nicht dabei, genau. Richtig, ja. Bin ich danach gekommen. Also die Jungs sind, die Auraner sind nach Malle geflogen und was ich da so an Stories erzählt bekommen habe, da hat der ein oder andere durchaus gut gefeiert. aber die Meisterschaft damals mit Ramsdal war absurd. Also das ist, glaube ich, auf das erste Maiwochenende gefallen damals. Und da ist in Ramsdal sowieso das ganze Wochenende so ein bisschen Feierlichkeit. Und da haben wir wirklich eine Woche durch und dann ging es noch ab nach Prag für ein paar Tage. Und also das war wirklich eine gute Erinnerung.
Ich glaube, die geben sich dann, beide Vereine geben sich dann nichts.
Ich würde vermuten, ja. Dann haben wir eine Frage gekriegt von der Linnea Gessner. Ich nehme mal an, die wirst du kennen.
Ja.
was macht für dich den SV Aura so besonders?
Also ich kenne Aura durch die Nähe und durch Jugend zusammengespielt eigentlich schon ganz gut. Aber seitdem ich dort Fußball spiele, ist mir das Dorf auch wirklich ans Herz gewachsen. Alles Leute und auch die Jungs haben alle das Herz am rechten Fleck. Die langen zusammen, wenn es um Arbeitseinsätze geht. Der Verein ist super gut organisiert. Weil da einfach Menschen da sind, die es mit Herzblut machen. Wenn ich da an einen Daniel Sauer denke, an einen Uli Kaiser denke, das ist schon, da kann jeder Verein sich glücklich schätzen, solche Leute zu haben. Und die gibt's in Aura auf allen Ebenen, von Fans bis Spieler bis Verantwortliche. Und das ist schon wirklich was Besonderes.
Wird dann Fasching trainiert bei euch?
Also das Faschingswochenende ist immer frei im Spielplan. Das habe ich, oder das haben wir so entschieden, aber ich glaube, wir haben da auch wenig Wahl, weil da ist natürlich in Aura die Hölle los, klar.
Weil du Faschings gerade sagst, ich habe da irgendwas vernommen, dass du in Ramsdal beim Männerballett mit dabei bist.
Ja.
Verträgt sich das? Fußballer sind ja, ohne dass ich jemand zu nahe treten will, aber Fußballer erfahrungsgemäß sind die Tanzgelenke immer nicht ganz so gut ausgeprägt.
Das macht es, glaube ich, besonders lustig.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, die Ansprüche sind da auch nicht besonders hoch. Also das ist schon okay. Tatsächlich wurde das eingetütet an dem Spieltag gegen Ramsdal beim 8:2. Und da bin ich am nächsten Tag dann aufgewacht und habe gesehen, ich wurde einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt. Also, ja, so ist es dieses Jahr zustande gekommen.
Aber dann für Aura muss er nicht irgendwie in die Bütt oder sowas. Also sag, okay, der Coach muss da immer irgendwo mitmachen. Dann kannst du dann in dem Moment, zumindest was seinen Auftritt angeht, auf Ramsdal und aufs Männerballett konzentrieren.
Genau, also ja. Ich bin in Aura auch im Fasching aktiv. Wir bauen da jedes Jahr einen Faschingswagen für den Rosenmontagszug, den berühmten in Aura. Also bin ich irgendwie so an beiden Fronten aktiv. Von daher gleicht sich das ganz gut aus.
Und ich denke, jetzt kommen wir wahrscheinlich zur Frage der Fragen, weil die wurden nämlich mehrmals gestellt. Einmal von einem Ramsdaler, Bengt Hansen ist ein Ramsdaler.
Ja.
Genau. Aber auch der Seppo Heinlein aus jetzt Büchold, aber ich weiß gar nicht, Untererdal ist er, ne? Oder war ein Untererdal-Trainer, ich weiß gar nicht, wo er genau her ist. Egal.
Weil er ist Langendorfer.
Langendorf, genau. Ja, genau. Die haben beide gefragt, also der Bengt Hansen gefragt, wann kommt der Enrico zurück nach Ramsdal? Und auch der Seppo hat gefragt, wie und wo geht's im Sommer weiter? Das ist natürlich die alles umfassende Frage.
Also zunächst mal der zweite Teil, wie es im Sommer weitergeht, ist definitiv nicht als Trainer. Also das ist schon fix. Habe mich entschieden, nicht als Trainer weiterzumachen. Ich glaube, der Simons Naschel hat es letzte Woche hier auch ganz gut beschrieben, dass der Trainerjob, wenn man auch vielleicht beruflich ein bisschen eingespannt ist, auch echt viel Energie zieht. Und wenn man den Anspruch an sich selbst hat, das mit 100% auch zu machen, dann sehen die Tage häufig so aus: Arbeit, nach Hause kommen, Tasche packen, ab zum Training ohne Essen oder ohne was gegessen zu haben. Und das kann schon durchaus auch Energie ziehen. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich, dass ich privat meinen Wohnort verlegen werde. Und dann ist es mir einfach nicht mehr möglich, das in dem Umfang oder nach meinen eigenen Ansprüchen zu machen. Deswegen wird's erstmal bei den 2 Jahren Trainern Aura bleiben. Aber spielen werde ich natürlich auf jeden Fall weiter. Wo das der Fall sein wird, kann ich auch noch nicht sagen. Ich möchte jetzt erstmal den Umzug vollziehen und mal gucken, wie ich mich einlebe und dann entscheiden. Aber ich will auf jeden Fall, oder das ist so mein persönliches Ziel, hier in der Gegend weiter Fußball spielen.
Jetzt wäre nämlich die nächste Frage tatsächlich gewesen, weil das haben wir nämlich schon gewusst, dass du deinen Wohnort verlegst. Auch aus deinem näheren Umfeld, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und da war nämlich die Frage, ob eventuell ein Verbandswechsel nach Hessen vorkommt, aber das hast du jetzt quasi schon widerlegt.
Also sag niemals nie, aber Stand jetzt habe ich mir vorgenommen, hier zu bleiben, ja.
Also du ziehst nach Fulda wohl, deine Freundin ist dann da.
Genau,
ja. Arbeitsmäßig oder?
Genau, richtig.
Also und dein Arbeitsplatz bleibt aber dann gleich?
Mein Arbeitsplatz bleibt gleich. Ja, wir leben ja in Zeiten, wo Homeoffice möglich ist und dann ist das alles ganz gut abdeckbar. Und genau.
Okay, dann haben wir noch eine Frage gekriegt vom Lorenz Moritz. Das erste, gut, das haben wir vorhin schon mal so besprochen, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber natürlich noch sagen, ist Weindorf oder Weinbrand? Kam von ihm.
Ja. Da hat er vielleicht den einen oder anderen Weinbrand schon getrunken gehabt, als er die Frage gestellt hat. Am liebsten Weinbrand im Weindorf.
Okay, sehr gut. Sehr diplomatisch. Sehr, ja. Und die andere Frage, die kann ich mir nur so halb erklären, hat er geschrieben, Justus W. oder Marcel S.? Also Marcel S. nehme ich mal an, da ist der Schweini mit gemeint, aber beim Justus W. wüsste ich jetzt gerade nicht.
Justus W. ist Justus Waldig, das ist unser Linksverteidiger.
Okay.
Der ist ein bisschen ein Spieler zum Haare raufen. Also kommt eigentlich nie zum Training, weil er in Würzburg studiert, aber bringt jeden Sonntag seine Leistung. Und dann weißt du nicht, was du als Trainer mit ihm machen sollst. Man würde ihn gerne auf die Bank setzen. Aber, also Justus ist ein super Kerl. Wir verstehen uns sehr gut und ein guter Fußballer. Deswegen sage ich Justus.
Und dann kam noch eine Frage auf, aber auch wieder aus deinem näheren Umfeld. Der Piccolo Cup in Ramsdal, würde ich sagen, eine Institution, der steht an jetzt wieder in den Wintermonaten. Du nimmst wohl teil, wurde mir gesagt.
Also, das hast du ja gute Quellen.
Ja, wurde mir so gesagt. Wenn du dir eine Traumelf, die besteht aus einem Torhüter, 3 Feldspieler, 2 Auswechselspieler und einem Trainer, also Traumelf ist jetzt übertrieben, aber eine Traummannschaft zusammenstellen könntest, während, aber auch nach dem Turnier.
Genau, also man muss jetzt sagen, der Piccolo Cup findet in der kleinen Turnhalle in Ramsthal statt, die dann quasi mit dem Sportheim verwachsen ist. Da habe ich auch schon mitgespielt und deswegen ist dann die eigentlich relativ kleine Kader, wo man zumindest immer eine Mannschaft zusammenbekommt. Und es ist sehr lustig. Deswegen sind wir jetzt eben gespannt, wen du da so mit dabei haben würdest.
Wer so dein Team wäre.
Oh, also ich bin jetzt bei der diesjährigen Ausgabe am Start mit den Pfeffi-Freunden Ramsthal. Also es ist so eine Freundesklicke und da haben wir schon eine witzige Mannschaft. Also ich freue mich da drauf. Wenn ich mir etwas ein Team malen könnte, dann wäre auf jeden Fall im Tor Frank Popp, ganz klar. Also das ist eine Legende in Ramsthal und der beste Torhüter, mit dem ich zusammengespielt habe.
War neulich noch ganz kurz immer noch als Ersatzkeeper auf dem Spielberichtsbogen in Fugstadt in Schwebenried. Also der ist jetzt bei DJK Schwebenried und war dann noch als Ersatzkeeper aufgeführt und hat, glaube ich, auch zuletzt auch irgendwann mal ausgeholfen im Tor. Also nicht klein zu bekommen, der Frank. Das so als kleine Ergänzung.
Ja. Wie viele Fanspieler darf ich aufstellen?
Drei. Zwei Auswechselspieler, ein Trainer. Und wie gesagt, mit die Komponente nach dem Turnier. Das ist extra so explizit erwähnt worden. Ich glaube, das spielt mit rein.
Dann nehme ich den besten Spieler auf dem Platz und auch an der Theke ist der Björn Morber vom SV Ramsthal. Also Björn ist ein unfassbarer Fußballer, kämpft immer mit allem, was er hat. Man sieht es ihm jetzt gerade auch an. Also er hat, glaube ich, eine Platzwunde von vor zwei Spielen. Das ist bezeichnend für sein Spiel. Und auch am Tresen immer stark. Egal welche Traumelf ich aufstellen würde, würde ich meinen Bruder reinstellen. Ohne den geht's nicht. Dann nehme ich noch den torgefährlichsten Innenverteidiger, den ich kenne, den Dominik Raser.
Okay, also dann haben wir jetzt, dann brauchen wir noch zwei Auswechselspieler und einen Trainer.
Auswechselspieler ist der Florian Hahn für mich. Seitdem ich mit dem zusammen Fußball spiele, ist er unser Joker. Ich kann mich erinnern an eine Situation, Kreisliga gegen Rödelmeier, das war, glaube ich, so Spitzenduell. Und wir kriegen einen Elfmeter und alle von uns, also es war 10 Minuten vor Schluss, stand von 0-0 und alle von uns absolut die Hosen voll. Und dann haben wir den Florian eingewechselt, hat den Elfmeter geschossen, hat ihn getroffen. Und ist wieder ausgewechselt worden. Also das ist der Joker schlechthin. Dann brauche ich noch einen zweiten Auswechselspieler. Da würde ich mich dann für den Moritz Wallström entscheiden. Für die gute Stimmung im Team.
Beim Florian Hahn kann ich noch anmerken, dass er eben Häuser wie ich, der hat schon als Kind immer aufs Garagentor gepölt. Ohne Ende. Sein Vater, der Peter, wird es ihm gedankt haben, aber er hat eine überragende Schusstechnik, der Florian. Also genau. Das ist so einer, wo man sagt, den kannst du nachts aufwecken, schießen einen Elfmeter, den kracht er rein. Das kann ich dann eben nur bestätigen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und finally, der Coach.
Oh, hatte ich viele gute. Aber da es ja auch um die Theke geht, dann kann es nur der Thorsten Büttner sein.
Sehr gut. Und der ist ja momentan Stammspieler beim SVR. Der sollte gut im Training sein, wenn er da regelmäßig aufläuft. Dann hätten wir das auch mal geklärt. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen oder von unserer Seite aus, Jürgen. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dich jetzt brennend interessiert.
Ich habe fertig.
Du hast fertig. Sehr gut. Es hat uns sehr gefreut, Enrico. Es war sehr unterhaltsam, sehr lustig. Wir haben viel erfahren. Ich glaube, der ganze Fußball-Landkreis ist jetzt mal informiert drüber, wie es mit dem Enrico Ott im Sommer weitergeht. Ich glaube, das war so eine allgemeine Frage, die da überall so schwebt. Vielleicht noch abschließend nochmal so das Moralische. Es ist ja momentan es brodelt ja so ein bisschen, dass es vielleicht eine Spielgemeinschaft geben könnte zwischen Ramsthal und Sulzthal. Ist aber noch nichts fix. Es gibt wohl Gespräche etc. Wie würdest du dazu stehen?
Schwieriges Thema. Also ich glaube, dass es eine Spielgemeinschaft braucht. Die Entwicklung in Ramsthal in den letzten Jahren war einfach so, dass immer weniger Spieler da waren. Und auch natürlich, das zeigt sich dann auch in der Trainingsbeteiligung. Dann hast du die Spieler, die immer da sind, die natürlich dann auch irgendwann mal frustriert sind. Das heißt, ich glaube, der Weg geht nur über eine Spielgemeinschaft in der aktuellen Situation. Und von daher, ja, finde ich das gut und drücke Ramsthal alle Daumen, die ich habe und hoffe nur das Beste für den Verein.
Das war das schöne Wort, nicht zum Sonntag, aber zum Abschluss. Von daher vielen Dank, Enrico, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir alles Gute weiterhin auf eine erfolgreiche Rückrunde. Jetzt erstmal ein bisschen Ruhe in der Winterpause und ja, Besten Dank.
Vielen Dank euch.
Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen, Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Peter, heute unterhalten wir uns ein bisschen über etwas, worüber wir uns vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren nie hätten unterhalten können, über Live-Ticker. Bist du ein Freund des Live-Tickers?
Ja, grundsätzlich ist gegen diesen Live-Ticker nichts einzuwenden. Er ist ja informativ, also meistens. Wobei ich, sag mal, drei Gruppen einteilen würde bei Live-Ticker. Das eine ist ein Live-Ticker, der, ja, den kann man sich schenken, muss ich sagen. Das ist gerade in höheren Klassen. Da steht halt drin Anpfiff, gelbe Karte, Halbzeitpause, wieder Anpfiff, Tor durch den, Ende des Spiels. Und das war's dann. Du erfährst also keine weiteren Informationen, weißt nicht, wer das Tor geschossen hat, wie das gefallen ist. Also das hat wenig Wert, muss ich sagen.
Ja, aber ich muss dagegen halten, da gibt es eigentlich zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite jetzt als Medienmensch freue ich mich natürlich, wenn ich einen Live-Ticker habe, wo ich mich informieren kann. Teilweise bekommst du nur sehr schlechten Informanten ans Telefon. Dann bist du froh über jede Info. Aber die Vereine selber, weiß ich auch von einigen Vereinen, die sagen halt, die Leute sollen zum Sportplatz kommen. Ne? Wenn sie alles im Live-Ticker nachlesen können, warum soll dann noch einer zum Sportplatz kommen? Also ist auch ein Punkt.
Ja gut, es ist dasselbe Problem gewesen wie damals mit diesen Kameras auf den Spielfeldern. Ja. Da hatten ja einige Vereine, ich sag mal, eine Live-Übertragung dabei. Und da hat es auch geheißen, das machen wir lieber nicht. Ist ja auch inzwischen praktisch eingestellt.
Ja, weil es teurer geworden ist.
Ne? Aber andererseits haben die Vereine, ich sage jetzt mal Toolbar-Rannungen, die haben das zum Beispiel gemacht, die haben gesagt, die haben also keinen Zuschauerschwund gemerkt.
Okay, gut. Ja, ne, und diese Ticker, die kenne ich natürlich auch, wo da wirklich nur steht Ecke. Ja. Aber meines Wissens bist du zum Beispiel in der Bezirksliga verpflichtet oder ab Bezirksliga, das weiß ich gar nicht genau, dass du einen Live-Ticker hast. Das heißt, du musst einen machen und dann wirst du den halt nur sehr oberflächlich machen, dass halt Vorschrift Genüge getan ist.
Das ist das Problem, ne?
Ja.
Dann hast du aber Tickerer, und ich muss sagen, die sind sehr präzise, das konnte ich selber kontrollieren, weil ich bei dem Spiel dort war. Und wenn du es dann vergleichst, da muss ich sagen, also zum Beispiel der Bernhard Nöth aus Strahlungen.
Ja.
Da habe ich heute einen Ticker gelesen bei dem Spiel, wo ich gestern war.
Gegen Münnerstadt?
Du hast gedacht, entweder habe ich von ihm abgeschrieben oder er von mir. Es waren genau diese Daten drin. Ne? Und auch der Bader, Michael Bader aus Trappstadt, die gehen auch mit ihren Mannschaften mal ins Gericht und suchen keine Ausrede und sagen, wir haben heute verdient, verloren. Ne? Aber das sind Informationen drin, wo du sagst, okay, Flanke von dem, Torschütze der, Tormann lässt abklatschen, Abstauber der. Die schreiben auch rein, warum der die rote Karte gekriegt hat. Ne? Also sehr informativ. Und dann auch in der Kreisliga, muss ich sagen, da gibt's wirklich klasse Tickerer. Ich sage jetzt mal, der Christoph Adrio aus Tulba, der Günter Schneider aus Schondra. Die schreiben sich zum Teil die Finger wund.
Ja, ne? Absolut, gebe ich dir recht.
Du weißt, was passiert ist und kannst mit diesen Informationen auch was anfangen. Auch der vom Gast kann was damit anfangen.
Ja. Ja, ist eine ergiebige Quelle, aber ich bin da vollkommen deiner Meinung. Also wenn man es macht, dann soll man es gescheit machen. Dann ist es ja letztendlich auch durchaus in gewisser Weise ein wenig Werbung für den Verein, wenn die das einfach fair machen, informativ machen und unterhaltsam machen.
Ja, das ist dann auch schon zum Teil unterhaltsam gemacht, ne? Weil auch so, ich sag jetzt mal, außerhalb vom Platz, was dabei ist, was informativ ist. Und ja, also das muss ich sagen, auch in der Kreisklasse. Ne? Ich sag mal, Steffen Schmidt von Wolbach.
Genau,
ne?
Ja, der oder, ja, seit Jahren das hervorragend macht.
Ja, das ist also alles okay.
Also selbst du als Live-Junkie kannst dich an einem guten Live-Ticker erfreuen.
Ja, ja. Dann, und wenn du mal Fragen hast, ne, kannst du immer noch auf die Situation eingehen. Ich mache mir auch bei der Arbeit leichter, wenn da drin steht, das und das ist passiert, aber es fehlt dann halt vielleicht doch eine Information, dann kann ich Jetzt zum Beispiel beim Daniel Sauer in Aura Frachen, du hast reingeschrieben, faul gegen, also gegen unseren.
Ja.
Wir hatten gefault, ne? Und das sagt er mir dann. Ne? Er hat es halt nicht reingetickert.
Genau.
Aber ich habe schon einen Anhaltspunkt, nach was ich fragen muss. Ne?
So, das war die letzte reguläre Folge von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Es ist jetzt bald Dezember. Wir werden uns noch was ausdenken für unsere Sonderfolge vor Weihnachten. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute, möglichst schnee- und frostfreie Zeit. Aber vor allem müsst ihr bedenken, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.